sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0. Unsere Fälle sind so, dass sie eigentlich nur in Düsseldorf passiert sein können. Meistens geht es um relativ viel Geld, das Menschen auf nicht ganz legale Weise erbeutet haben. Das Besondere an unserem Podcast ist, dass mein Kollege Hans als Polizei- und Gerichtsreporter gearbeitet hat. Das heißt, er hat die Angeklagten, er hat die Prozesse und auch die Ermittlungen der Polizei erlebt. Damit kommen wir zu unserem nächsten Fall. Es geht um Jons Ulrich Kulig.
Ostern 1983 wird der Diplom-Mathematiker Jons Ulrich Kulig in Toronto verhaftet. Er soll sich mehrfach ungedeckte Kredite beschafft haben und nun mit seinem Millionenschwindel aufgeflogen sein. Kulig wird nach Düsseldorf gebracht und kommt dort in Untersuchungshaft. Mit einem Trick gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis.
Hans, wir machen ja auch True Crime Stadtführung und dabei erwähnst du beim Fall Kulig immer, dass er dich an den Film Catch Me If You Can erinnert mit Leonardo DiCaprio. Warum?
Ja, weil der Jons Ulrich Kulig ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt hat. Da gibt's etliche Parallelen. Also er war auch ein sehr smarter Mann, der war damals so Anfang 40. Das Ganze spielt ja Anfang der 80er Jahre. Er war ein Frauentyp, der das auch weitlich ausnutzte. Er war sehr charmant, er war ein Menschenfänger und absolut überzeugend in dem, was er gemacht hat. Und das ist so ähnlich wie in dem Film, wo ja dieser junge Mann es mit einer unheimlichen Putzbe schafft, alle möglichen Leute aufs Kreuz zu legen. Und das war bei Kulig so ähnlich.
Okay, dann kommen wir mal zu der Art, genau wie der Leute aufs Kreuz gelegt hat. Wir haben ja einige Fälle, bevor jetzt unser eigentlicher Hauptfall passiert, wo er auch schon Geld ergaunert hat. Was genau hat er da gemacht?
Also es ist ein vergleichbares Muster eigentlich immer gewesen. Der hat sich bei Banken immer Geld besorgt, hat damit wiederum Geld verdient und hat das Geld, was er sich bei den Banken besorgt hat, meistens, das klang damals im Prozess auch so an, dann auch wieder zurückgezahlt. Das heißt,
klingt jetzt für mich erstmal nicht illegal.
Jein, es kommt darauf an, wie du dir das Geld besorgst. Okay. Und er hat es gemacht, auch später in dem großen Fall, über den wir gleich sprechen, indem er sich Bonitätsaussagen erschlichen hat.
Ah, okay.
Und die hat er bei den Banken vorgelegt und dann haben die gesagt, ja, die Bonität ist in Ordnung. Und dann haben die dem Geld zur Verfügung gestellt in verschiedenen Formen.
Okay, mit denen er dann wiederum irgendwie Geschäfte gemacht hat,
ja,
Geld
genau.
verdient hat und das
Richtig,
so zurückzahlen
korrekt,
konnte.
Okay. Korrekt.
Das heißt also, die eigentliche Straftat ist dieses Fälschen von Bonitätsgutachten.
Ja.
Okay, ist das so eine Art Schneeballsystem? Also wird das immer mehr?
Von den Geldsummen her ist das schon angestiegen. Er hatte halt Kontakte zu einigen Banken und wenn man das auch heute nochmal liest, dann hat man so das Gefühl, dass die Banken sich gegenseitig seine Bonität bestätigt haben. Obwohl sie alle das eigentlich gar nicht hätten machen können. Aber die eine Bank hat der anderen geglaubt und die hat den beiden dann geglaubt und nachher haben die einander geglaubt. Und das hat funktioniert, ganz lange.
Ja, und dann kommt wahrscheinlich dieser Typus, dieser Charakter dazu, so wie du ihn beschrieben hast, ja. dass das natürlich wahrscheinlich auch hilft, wenn man ja. Zwischen den Banken irgendwie vermittelt oder Dinge dann von A nach B zieht.
Er war absolut überzeugend. Der sah also immer sehr gepflegt aus, also gut gekleidet, war ein smarter Typ. Und wenn der da, das kann ich mir gut vorstellen, wenn der da in so einer Bank saß, dann fanden die das schon rein vom Auftreten her. Und das hat er auch sehr geschickt inszeniert. Ich weiß, dass er einmal mit einem Geldkoffer mit mehreren Millionen D-Mark, war ja D-Mark-Zeiten, in einer Meerbuscher Bank aufgetaucht ist und hat dann so wie im Kino, ne, klack, klack, gezeigt und hat gesagt, hier, das würde ich jetzt bei Ihnen gerne mal deponieren, safe und so, und ich hole das morgen wieder ab. Und die haben da, waren tief beeindruckt.
Das schafft Vertrauen.
Ja, klar. Ja, ja. Jemand, der mit so einem Köfferchen voll Geld und wenn der dann ein paar Wochen später kommt und sagt, ich bräuchte von Ihnen mal, ne?
Glaubigung meiner Bonität,
so, ja. Und dann macht man das halt.
Dann kommen wir jetzt zu dem großen Fall. Da war ja richtig Geld im Spiel. Du hast gesagt, ungefähr 20 Millionen D-Mark. Was hat er da gemacht, was er vorher nicht gemacht hat oder was ist da passiert?
Er hat im Prinzip etwas gemacht, was er vorher wahrscheinlich schon mehrmals gemacht hat, was aber nie aufgefallen ist. Weil alle haben Geld damit verdient, mit seinen Tricks. Und es hat keiner einen Grund gesehen, das anzuzweifeln und ihn anzuzeigen. Und das hat sich erst geändert, Gründonnerstag 1983.
Okay.
Da kam er nämlich mit einem größeren Scheck zu einer großen Bank in Düsseldorf. Und dieser Scheck war ausgestellt von einer Schweizer Bank in St. Gallen. Die hatten eben diesen Scheck, dieses Geld zur Verfügung gestellt. Das waren 17, und noch was Millionen. Weil sie glaubten, er hätte diese Bonität dafür. Das hat warum sie das geglaubt haben, hat später im Prozess eine große Rolle gespielt. Mit diesem Scheck ist er zu dieser Bank gegangen und hat den vorgelegt. Und die haben ihm aufgrund dieses Schecks, weil sie keinen Zweifel hatten, dass das okay ist, Geld gegeben. Das war Gründonnerstag 1983. Sein Pech war aber, dass wegen des Feiertagswochenende, also Osterwochenende, da jemand arbeitete, der diese Usancen merkwürdig fand. Und dieser Banker hat mit dem Scheck, der ja jetzt bei der Bank lag, hat das überprüft, hat die Polizei dann am Ende eingeschaltet. Und dann hat man in der Schweiz nachgefragt und auf einmal wollte keiner damit was zu tun haben. Und dann ist das im Prinzip aufgeflogen, dieses System. Da war auf einmal klar, da stimmt was nicht. Und Kulig, der also von Düsseldorf aus an dem Tag direkt weitergereist ist nach Kanada, nach Toronto, ahnte nicht, dass da in Düsseldorf die Bombe geplatzt war. Und als er in Toronto ankam, stand da schon Polizei. Die hatten Interpol eingeschaltet, die deutschen und Schweizer Behörden, und haben ihn da festgenommen.
Was hatte der mit dem Geld vor? Ist das nachher nochmal rausgekommen? Der hat das ja mitgenommen.
Der hatte das wirklich körperlich dabei. Der
weiß
hatte
man,
wirklich,
was er damit kaufen wollte oder wurde das
angeboten? Der wollte auswandern, der hatte da Geschäftspartner. Und Kanada war so, nach dem, was er mir damals später dann erzählte, das war so sein Traumziel. Der wollte ja eigentlich mit dem ganzen Geld, was er verdient hat, so eine Art neue Existenz aufbauen. Er hatte ja auch eine junge Frau, eine neue Frau kennengelernt, die in Düsseldorf lebte. Und deshalb Kanada. Okay. Aber auch Geschäfte.
Ist er denn durch seine Geschäfte wirklich reich geworden? Weil auch diese 20 Millionen waren ja nicht sein Geld. Ist er durch die vorherigen Sachen wirklich reich geworden oder ist das eher was, womit man so seinen Alltag irgendwie finanziert?
Nein, der ist schon. Der hat schon einiges verdient. Der hat zum Beispiel, einen engen Kontakt zu sehr reichen Leuten in Frankreich. Die machten sich damals wegen der sozialistischen Regierung große Sorgen.
Unter Mitterrand?
Mitterrand, Stichwort Mitterrand, ob man vielleicht an ihr Kapital rangehen würde. Und denen hat er dann geholfen, das Geld von Frankreich über Deutschland in die Schweiz zu schaffen. Er hat auch anderes schmutziges Geld aus USA zum Beispiel Richtung Schweiz transportiert. Und er hat schon Geld damit verdient. Und er hätte wahrscheinlich in dem Fall auch wieder in Kanada gearbeitet mit dem Geld, Geschäfte gemacht und hätte das dann an die Schweizer Bank zurückgezahlt. Er hat dann auch von Kanada aus mit den Schweizern verhandelt, als klar war, jetzt haben sie ihn am Haken. Und hat versucht, denen klar zu machen, ey Leute, ihr kriegt das Geld von mir zurück. Aber das war denen jetzt zu heiß, weil das war das Aufsehen. Da haben gesagt, nee, lassen wir uns nicht drauf ein. Der wollte eine Frist oder eine Woche oder weiß ich nicht, einige Tage. Ging nicht. Ja, und da ist er nach Deutschland ausgeliefert worden. Ja.
Wäre das sowas wie sein letzter Coup gewesen? Also, dass man so mit dem, was er vorher verdient hätte und eben jetzt nochmal dieser großen Dimension, weil wenn du mit 20 Millionen arbeitest, wirst du ja auch damit ordentlich Geld verdienen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der weitergemacht hätte. Weil das hat ja funktioniert über einen längeren Zeitraum. Ne? Und der hatte auch nicht wirklich ein Unrechtsbewusstsein. Weil er hat immer gesagt, und ich glaube, der hat denen auch unterstellt, den Bankern, dass die im Grunde wussten, dass das so ein bisschen Halbseiden war, was er da machte. Aber da keiner zu Schaden gekommen ist, zumindest vorher nicht, hat sich keiner beschwert und er hat gesagt, was soll's.
Ja. Ja. Du hast gesagt, also die Verhandlungen mit den Schweizern haben nicht zum Erfolg geführt. Was ist dann passiert? Ist er zurück nach Düsseldorf gekommen?
Ja, er ist zurück nach Düsseldorf gekommen und hier liefen ja die Ermittlungen gegen ihn. Und dann ist er auch wirklich in Haft gegangen, also in Untersuchungshaft. Und hat dann in der Ulmer Höhe gesessen und war klar, hier würde man gegen ihn einen Prozess eröffnen wegen Betrugs.
Wir haben in der Anfangsnachricht ja gehört, dass ihm dann eine sehr spektakuläre Flucht gelungen ist. Wie genau hat er das hingekriegt?
Ja, diese Flucht ist einmalig. Untersuchungshaft, muss man sich vorstellen. Man sitzt da und wartet auf den Prozess und hat Kontakt zu einem Anwalt. Den kann man sich aussuchen, wenn man einen kennt. Und dieser Anwalt führt dann Gespräche mit einem, um zu klären, was ist passiert, wie kann ich dich verteidigen. Das ist in dem Fall auch so passiert. Und dann hat Kulig diesem Anwalt irgendwann gesagt, er möge doch bitte mal einen Menschen mitbringen, der sich mit Steuerrecht auskennt. Am liebsten Deutschland, Schweiz. Und das hat dieser Anwalt auch gemacht. Der hat einen Kollegen mitgenommen, einen Steuerberater. Und die beiden sind dann zusammen in die Ulmer Höhe, also in den Knast gefahren und haben sich da mit Kulig getroffen. Und dann lief eine Szene ab, die ist absolut filmreif. Die haben also in einem Raum gesessen, zu dritt. Und irgendwann hat der Kulig den Rechtsanwalt gebeten, doch mal den Raum zu verlassen. Er wollte nämlich mit dem Steuerberater Dinge besprechen, die er lieber unter vier Augen besprechen wollte. Und das hat der Anwalt auch gemacht. Das war nicht unnormal und ist rausgegangen. Dann hat der Steuerberater das so geschildert später. Kulig hat auf einmal angefangen, sich auszuziehen. Und dabei hat er festgestellt, der Steuerberater, dass Kulig doppelt gekleidet war. Der hatte also, ich nenne es jetzt mal, Dinge, die man in der Strafanstalt trägt. Also jetzt nicht, ist kein gestreifter Anzug. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Aber halt eine lässige Kleidung hat er ausgezogen, also ein Hemd, eine Hose. Und darunter hatte er eine Flanellhose an, ein elegantes Hemd, eine Krawatte. Und hat das damit begründet, dass er kurze Zeit vorher auf dem Hof gewesen ist und gefroren hätte und sich dafür immer doppelt anziehen würde. Und später ist der Anwalt dann gefragt worden, was er denn dazu gedacht hat. Und hat er gesagt, ich habe gedacht, der hat einen Knall, der spinnt. Außerdem passierte dann noch etwas Komisches. Kulik hat dann nämlich aus der Kaffeetasse, die da stand, sich so ein bisschen Kaffee ins Gesicht gerieben, weil er sagte, er würde das hassen, im Knast so blass zu sein. Und er wollte ein bisschen Bräune und ein Solarium würden sie ihm leider nicht zur Verfügung stellen. Und auch das hat der Anwalt gesagt, er fand das schon komisch. Ne? Aber dieser Anwalt war damals, der Steuerberater, dieser Steuerberater war damals noch sehr jung, der hatte sowas noch nie erlebt und hat deshalb das einfach so hingenommen. Und dann, Kulik saß ja dann da in der Flanellhose, in einem Hemd, mhm. und dann bat er den Steuerberater, ihm sein Jackett zur Verfügung zu stellen, weil er ja nur im Hemd da saß. Ne? Und das, auch das hat der Steuerberater gemacht. Hat gesagt, na gut, hat ihm sein Jackett gereicht, da hat sich nichts Böses dabei gedacht. Und dann ist Kulik, hat den Raum verlassen.
Warum?
Soweit ich mich erinnere, hat er gesagt, er müsste mal zur Toilette.
Okay.
Hat also, war jetzt gekleidet, da zur Erinnerung, ne? Flanellhose, Hemd, Krawatte und das Jackett des Steuerberaters.
Ja.
Ist also raus und kam nicht wieder. Und im Nachhinein hat sich rausgestellt, der hat die Besucherplakette des Steuerberaters benutzt, ist zur Pforte, also zum Eingang des Gefängnisses gegangen und die haben den rausgelassen. Und da steckte wohl auch noch eine Brieftasche oder Portemonnaie drin, er hatte also auch ein bisschen Geld und ist dann mit dem Taxi los und hat dann so eine Irrfahrt durch Deutschland gemacht, hat sie im Nachhinein erst rausgestellt. Hm. Man nimmt an, dass er irgendwo Kontakte hatte, Geld hatte, der war mal in Bremen, dann war er in Köln und dann ist er geflüchtet.
Aber das heißt, wir haben hier eigentlich wirklich, du hast das vorhin schon gesagt mit Blick auf seine Straftaten, wirklich einen Fall von extremer Chuzpe eigentlich. Ja. Ne? Also weil das ist ja, wie du sagst, alles eigentlich bekloppt, was er da macht, aber er kommt damit durch, weil er es einfach durchzieht. Ne?
Ja. Das ist, ich meine, man muss sich das mal überlegen. Ja. Er hat sich das ja, vorher hat er ja genau geplant, ja. Wie mache ich das? Ne? Und das, warum er gerade den Steuerberater sich dafür ausgesucht hat, ich nehme an, weil er der Anwalt, vielleicht passte der Anwalt, war ihm zu groß, zu dick, zu klein, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall brauchte er eine Alternative. Ich weiß es nicht. Das ist auch nie geklärt worden. Aber das durchzuziehen, so auf diese Art und Weise, das ist schon frech. Ne? Also das war auch damals, war das ging medienmäßig, natürlich Schweiz, die waren ja, ja. betroffen, Deutschland. Alle Welt hat gesagt, sowas haben wir noch nie erlebt.
Ja, aber jetzt verstehe ich auch mehr, warum du das mit dem Catch Me If You Can immer wieder als Vergleich
da gibt's also ein ähnliches
Szenen, ja, genau, das ist ja wirklich, du musst einfach, es ist gar nicht genial im Sinne jetzt irgendwie eines großen Plans, Nein. den über Jahre ausgeheckt hat, wie man das sonst manchmal bei so Filmen über Gefängnisausbrüche hat, sondern es ist einfach nur Chuzpe und durchziehen.
Ja, es ist nichts mit der Pfeile und mit einem
geknoten, genau, wo jahrelang irgendwie
ein Tunnel Tunnelgraben wie damals in Alcatraz. Es ist auch nichts mit einem geknoteten Betttuch, was dann von außen, sondern einfach nur unglaublich frech.
Ja.
Aber es hat funktioniert. Das hatte Folgen für den Anwalt und den Steuerberater.
Welche?
Überleg mal, die saßen da, die beiden, der Steuerberater und der Anwalt. Kulik war weg, was natürlich auffiel. Das hat ein bisschen gedauert, ein paar Minuten, ging relativ schnell. So, und dann kam natürlich Polizei, die Anstaltsleitung sind da rein und der Anwalt und der Steuerberater haben gesagt, wir haben keine Ahnung. Und das hat man denen schlicht und ergreifend nicht geglaubt. Mhm. Man hat dann sofort gegen die beiden ermittelt wegen Beihilfe zur Flucht und hat die auch direkt da behalten. Die haben also wirklich, die beiden haben mehrere Tage in Untersuchungshaft gesessen und waren natürlich verzweifelt. Ich erinnere mich sehr gut daran, die haben, nachdem sie raus waren, und das war, ich sag mal, 6-8 Tage oder so, haben die eine Pressekonferenz gegeben und da saßen diese beiden Herren, Steuerberater, Anwalt, und die ganzen Journalisten haben gesagt, wie ist das denn? Und dann haben gesagt, glaubt uns, wir haben damit nicht gerechnet. Ne? Am Ende muss man denen das glauben. Nur, es hat ein paar Tage gedauert, bis auch die Staatsanwaltschaft denen das geglaubt hat, dass sie nicht mit dem das zusammen ausgeheckt hat. Weil das Ganze so irre war, dass man dachte, ey, das kann doch nicht sein, auch mit dem Jackett und mit der Plakette. Und so. Hat übrigens enorme Folgen gehabt, auch für den Knast selber. Weil natürlich alle Welt gefragt hat, hör mal, wie leicht ist das denn bei euch? Ich komme mit irgendeiner Plakette und gehe wieder raus. Kann ja nicht wahr sein. Die haben danach also auch ordentlich Druck gekriegt und haben dann auch ihre Sicherheitsvorkehrungen natürlich verbessert. Aber Kulik war das ja egal, er war weg.
Hans, wo ging die Flucht denn dann hin?
Die Flucht ging aus unterschiedlichen Gründen nach Südamerika. Offenbar, wir haben das ja auch in anderen Fällen schon mal gehört.
Sagen, dieser Kontinent kommt mir sehr bekannt vor.
Ja, ich denke an den Metro-Betrug, die sind ja nach.
Auch in einer ähnlichen Zeit spielt.
Ja,
ne?
Ja, genau. Also irgendwo, weil die Länder galten erstens als durch und durch korrupt, wo du mit Geld halt alles machen kannst. Was aber ähnlich wie in dem anderen Fall auch hier der Kulik unterschätzt hat, war die Gefährlichkeit. Also bei ihm war es noch nicht Brasilien und dann Paraguay, sondern direkt Paraguay.
Okay.
Ist er geflüchtet. Aber da war relativ schnell, ist er da aufgefallen. Und es hat ihn jetzt nicht da irgendein Verbrechersyndikat sich auf den gestürzt, sondern wirklich Behörden, also Militärs. Und im Nachhinein wurde klar, die haben ganz klar gesagt, pass mal auf, mein Freund, wenn du hier anständig leben willst, dann musst du uns was abgeben. Die sind ja davon ausgegangen, dass er jede Menge Geld hat. Hm. Hatte er auch, aber nicht in bar dabei. Er hatte wohl einiges, das hat er sich wieder bei Freunden, keine Ahnung wo er das hier hatte, besorgt und ist da hingereist. Und die haben ihn dann massiv unter Druck gesetzt und haben ihn eingesperrt.
Ja, das stelle ich mir da nicht wirklich gemütlich vor, wenn du so Machthaber hast, die eigentlich große Gewinnerwartungen haben, dann aber darin enttäuscht wurden, wenn du da dann ins Gefängnis kommst. War das auch eher ungemütlich?
Ja, es muss furchtbar gewesen sein. So hat er das nachher geschildert. Man habe ihn gefoltert mit Stromschlägen, Essensentzug, Schlafentzug, um ihn halt massiv unter Druck zu setzen, denn die wollten ja an sein vermeintliches Vermögen.
Du hast schon gesagt, es ist ein Auslieferungsantrag gestellt worden, der offenkundig aber relativ langsam bearbeitet worden ist, weil er ja ein Jahr da im Gefängnis gesessen hat. Was ist dann passiert? Also wann hat man ihn da abgeholt und wo hat man ihn hingebracht?
Also ungefähr ein Jahr später nach der Festnahme in Paraguay ist er dann von deutschen Kriminalbeamten da unten abgeholt worden. Und die haben dann nachher erzählt, auf dem Rückflug, erstens sah er furchtbar aus, völlig runtergekommen, schmutzig, stinkend, dünn, abgemagert und wohl auch froh, endlich da rauszukommen, egal was ihm jetzt blüht. Und auf dem Rückflug hat er wohl geredet wie ein Wasserfall. Hat dann erzählt nochmal, was ihm da alles passiert ist, hat aber auch seine Taten da beschrieben und hat in einer Tour gegessen. Die haben gesagt, der hat dauernd Essen bestellt, der war völlig ausgehungert. Ne? Ja, und das ging zurück nach Deutschland, nach Düsseldorf. Dann ist er hier vor Gericht gestellt worden.
Wie war der Prozess?
Der war im Januar 85. Der war relativ kurz, das ging nur über 3 Tage.
Okay, ja gut, wenn er geständig war, dann ist das klar. Hattest du so einen Eindruck, wie das Gericht ihn gesehen hat oder wie die Taten beurteilen?
So ähnlich wie bei anderen Angeklagten, über die wir schon mal geredet haben auch, der hatte eine hohe Sympathie bei den Berichterstattern, auch das Publikum. Der war, jetzt kommen wir wieder zu Catch Me If You Can, der war einfach ein netter Kerl. Da saß so einer, ein gut aussehender, smarter junger Mann, der dann sehr nonchalant über sich und seine Kuh da erzählte. Das war sehr amüsant. Das war ein hochinteressanter Prozess.
Wie diese Richter dann entschieden haben, hören wir jetzt im Urteil.
Am 7. Januar 1985 beginnt der Prozess gegen Jons Ulrich Kulik. Nach nur 3 Verhandlungstagen steht das Urteil. 4,5 Jahre Haft wegen Betrugs. Die Kammer folgte der Argumentation von Kuliks Verteidigern, die Schweizer Bank habe es dem Betrüger leicht gemacht und in Erwartung hoher Gewinne nicht gerade pingelig geprüft. Kulik sitzt nur kurze Zeit im Gefängnis. Der etwa einjährige Gefängnisaufenthalt in Paraguay wird mit dem Faktor 2 angerechnet, weil die Haftbedingungen so schlecht waren. Damit bleiben noch 2,5 Jahre Haft, von denen knapp 2 Jahre wegen guter Führung zur Bewährung ausgesetzt werden.
Was an dem Urteil verwundert, auf der einen Seite versteht man das, dass man diese Haft in Paraguay so hoch anrechnet auf die Strafe, dass davon so wenig über ist. Was komisch ist wiederum, zumindest war das nach meinem Empfinden so, ist, dass die Flucht, also die Tatsache, dass sich der Strafe und auch der Strafverfolgung so entzogen hat, eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Warum das so ist, hat uns Staatsanwältin Laura Hollmann erklärt.
Bei uns ist die Staatsanwältin Laura Hollmann, wie schon angekündigt, und mit ihr wollen wir sprechen über die Frage: Ist eigentlich der Ausbruch eines Häftlings aus dem Knast, ist das eigentlich eine strafbare Handlung?
Also der Ausbruch aus dem Gefängnis selbst ist tatsächlich kein Straftatbestand, weil der Gesetzgeber da auch respektiert, dass jeder Mensch und somit auch jeder Gefangene einen natürlichen Freiheitsdrang hat, sodass eben die reine Flucht aus der JVA eben nicht bestraft wird. Es ist aber tatsächlich so, dass ja in den meisten Fällen ein Gefangener ja nicht einfach aus der Haft, aus dem Gefängnis rausspaziert, sodass häufig irgendwelche Begleitstraftaten in Betracht kommen, sei es Sachbeschädigung, sei es Körperverletzung, Bedrohung. Und diese Straftaten können natürlich verfolgt werden, diese Handlungen werden bestraft, die sind deshalb nicht strafbar, weil sie vielleicht der Flucht dienen.
Wo ist das geregelt eigentlich?
Dass das nicht strafbewehrt ist.
Ja.
Das ergibt sich daraus, dass es einfach nicht im Strafgesetzbuch festgelegt ist.
Okay. Also hier in unserem Fall ist ja Herr Kulig ist ja verschwunden, indem er sich die Jacke besorgt hat von seinem Steuerberater, hat die angezogen, darin war die Besucherplakette. Jetzt ich als juristischer Laie würde sagen, der hat eigentlich nur diese Jacke geklaut.
So müsste man es in diesem Fall wahrscheinlich sagen, wenn da keine anderen Straftatbestände verwirklicht wurden, ist es möglicherweise hier tatsächlich nur ein Diebstahl gewesen. Und wenn er dann aus dem Gefängnis gegangen ist, ohne jemanden zu verletzen, ohne etwas zu beschädigen, dann ist diese Flucht, dieser Ausbruch an sich tatsächlich nicht strafbar.
Also das berühmte Beispiel, wo einer mit der Feile die Gitterstäbe durchsägt, der müsste dann nachher, wenn man ihn erwischt, müsste er nur die Gitterstäbe wieder bezahlen, Sachbeschädigung.
Das wäre dann eine Sachbeschädigung, auch die hat natürlich einen gewissen Strafrahmen, je nach Vorstrafen und Schadenshöhe, da müsste man dann natürlich schauen, wie hoch das zu bestrafen ist. Aber wie gesagt, das eigentliche Herausspazieren, die Flucht selbst, ist dann nicht strafbar.
Ja, Frau Hollmann, vielen Dank. Wir gehen davon aus, dass viele Leute sich darüber wundern, dass jemand aus dem Knast ausbrechen darf. Und das hat keinerlei Folgen, außer in den Fällen, die Sie gerade geschildert haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass wir das hiermit klären konnten. Ich sage es hier also nochmal, das Ausbrechen aus dem Knast ist nicht strafbar.
So, Hans, wir haben jetzt verstanden, genau wie das Urteil ausgefallen ist, dass er dann doch bald wieder aus dem Gefängnis raus war. Was hat er danach gemacht?
Der kam ja relativ schnell wieder raus. Und für mich war der Fall damit auch erledigt. Als Gerichtsberichterstatter, ich hatte also mehrfach damals in der Rheinischen Post darüber berichtet, hatte mit Kollegen da auch gesprochen, hatte mit anderen Zeitungen und auch einem Radiosender kooperiert, die mich gefragt haben, ne, weil ich ja vor Ort war in Düsseldorf. Was mich völlig überrascht hat, war, dass ein paar Wochen später mein Telefon klingelte und sich ein Mann meldete und sagte, hier ist Jons-Ulrich Kulig.
Gutes Name, den kann man nicht verwechseln, also du wusstest, wer dran ist.
Ja, ich habe es aber zuerst nicht geglaubt. Ich habe gedacht, mich verarscht da einer. Na, ich sagte, also mal jetzt. Nein, sagte er, ich bin das wirklich und ich habe sie ja, ich habe alle Berichte gelesen über meinen Prozess und über meinen Fall. Und das, was Sie geschrieben haben, hat mir so gut gefallen, dass ich Sie gern kennenlernen würde.
Neugieriger Mensch, wie du bist, hast du wahrscheinlich
korrekt,
ja gesagt.
Ne? Neugier, Journalist, immer. Und diese Chance habe ich mir nicht entgehen lassen. Und dann habe ich mich wirklich mit ihm ein paar Tage später in Düsseldorf verabredet, haben uns irgendwo getroffen zum Abendessen. Und da kam er dann auch hin und brachte seine Freundin mit. Und wir waren also zu dritt. Und dann haben wir da gesessen und geplaudert. Und dann irgendwann hat er die Katze aus dem Sack gelassen, warum er wirklich angerufen hat.
Und warum?
Er wollte seinen Fall verfilmen.
Okay.
Und er brauchte jemanden, der das Drehbuch schreibt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das machen würde.
Hattest du vorher schon mal ein Drehbuch geschrieben oder irgendeine Ahnung, wie man das tut?
Null.
Okay.
Also ich hatte keine Ahnung, wie man das macht.
Jetzt kommt die umgekehrte Chuzpe, du hast wahrscheinlich trotzdem Ja gesagt.
Natürlich. Ich war ehrlich, im Gegensatz zu ihm. Ich habe gesagt, ich sage Ihnen direkt, ich habe keine Ahnung, wie man ein Drehbuch schreibt, aber ich werde mich kundig machen. Ich kenne Leute, die das wissen, was übrigens auch nicht stimmte. Aber ich wusste, wen ich fragen könnte, um jemanden zu treffen, der mir das erklären würde. Und habe gesagt, ja, würde ich machen. Ich kenne ja Ihren Fall in- und auswendig. Ja, sagt er. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er sich das denn so vorstellt. Und er hatte sehr konkrete Vorstellungen. Er hatte also schon Kontakt aufgenommen mit einem Studio in Hollywood, hatte da seine Pläne erzählt, hatte vor allen Dingen denen gesagt, dass er das Geld dafür hat. Hm. Also sein Part sollte Robert Redford übernehmen.
War das realistisch oder ist das auch schon wieder so, dass man sagt irgendwie, wenn man es nur gut genug erzählt und möglichst hoch hängt, dann glaubt man ihm das schon. Also hast du davon irgendwann mal Bestätigungen bekommen?
Nee. Aber ich habe das für realistisch gehalten, tue ich auch heute noch. Ich glaube, wenn du heute es schaffst, einem Produzenten klarzumachen, dass du das Geld hast für so einen Film. Es geht hier zuerst um Geld. Die brauchen ja, klar, ne, da muss es ja ein Etat geben, Produktionskosten. So, und das hatte er offenbar. Und
gut, der Stoff ist auch.
Der
super.
Stoff ist gut.
Ja.
Na, also insofern habe ich das damals für realistisch gehalten, ja.
Was hast du für ein Honorar genommen?
Das war damals eine für mich sehr schwierige Frage, weil ich natürlich auch davon keine Ahnung hatte. Und dann, er hat mich gefragt, ne, was ich mir denn vorstelle. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, 20.000 D-Mark.
Und wie das hat er reagiert?
Völlig cool, so einverstanden. Das war damals, wir reden hier von 85, ne? Mhm. Das war damals für mich unheimlich viel Geld. Aber ich dachte, wenn das wird eine langwierige Nummer, dachte ich. Na, also da muss schon richtig was rüberwachsen. Ja. Und dann habe ich gesagt, die zweite Bedingung ist, dass ich 10.000 D-Mark sofort kriege. Auch damit war er einverstanden.
Ich frage jetzt zuerst, bevor wir darüber sprechen, wie du dieses Drehbuch geschrieben hast, was du mit dem Geld gemacht hast.
Mit dem Geld habe ich mir eine Traum-Stereoanlage gekauft. Ich wollte schon immer mal eine Yamaha-Stereoanlage haben.
Auch hier merken wir, dass wir mitten in den 80ern sind.
Ja, genau. Das war 80er. Das war damals, die waren so matt-schwarz, ne, die einzelnen Elemente. Die leuchtete so rot, diese Armaturen, oder wie man das nennt, keine Ahnung. Und das war so mein Traum. Und die konnte ich mir damit natürlich locker leisten. Das habe ich auch gemacht. Ein bisschen war da über, aber das war damals kein Problem, das loszuwerden.
Okay. Dann hast du genau die Arbeit begonnen. Wie habt ihr das gemacht? Also auch hier Mitte der 80er wahrscheinlich noch nicht am Computer.
Nein, das Mitte der 80er, wir hatten zwar schon Computer in der Redaktion, aber das war ein reines Redaktionssystem und nicht so wie heute PC oder Laptop oder sowas, gab es nicht. Wir haben uns getroffen, mehrfach, also x-mal getroffen. Und zwar, und das ist eine weitere Kuriosität in dem Fall, Jons Ulrich Kulig war verwandt mit dem Eigentümer der Cobra Film in Solingen.
Okay.
Das war ein kleines, eine Filmfirma, eine Filmproduktion, die aber spezialisiert war auf Industriefilme, also so Werbefilme, so Streifen, die auch so Unternehmen machten, um sich zu präsentieren. Mhm. Die saß in Solingen, hieß Cobra Film und mit denen war er verwandt. Und er hatte, glaube ich, auch die Idee, dass die bei der Produktion des Films irgendwie eine Rolle spielen wollen.
Okay.
Zumindest hat er sich von denen also auch sachkundige Beratung erhofft. Wahrscheinlich nicht unrealistisch. Ja. Ne?
So, und deshalb, die perfekte Kulisse für eure Arbeit.
Ja, das kann man wohl sagen. So, und dann haben wir uns da getroffen, hatte mir erstmal gezeigt und die hatten so Studios und sowas und so Säle, also größere Räume, wo man mit entsprechenden Kulissen Dinge machen konnte. Und im Büro des Chefs haben wir uns getroffen, mehrmals. Und da stand eine IBM Kugelkopfmaschine, war damals hier 80er.
Ja. War also eine Schreibmaschine.
Eine Schreibmaschine, genau. Ja. War damals Traum jedes Menschen, der mit der Schreibmaschine arbeiten musste, für mich unerschwinglich. Ja, und dann haben wir uns da gesessen, so wie wir beide jetzt so gegenüber. Er hat erzählt und ich habe da gesessen und habe geschrieben.
Okay. Hast du dann schon Dialoge geschrieben oder war das erstmal so eine Rahmenstory?
Ich habe schon direkt auch, weil ich dachte, es ist leichter zu lesen. Und ich habe mir eine Story ausgedacht so ein bisschen. Ich habe seine Story ein bisschen verfälscht.
Okay.
Und zwar mein Vorbild war ein Roman von Johannes Mario Simmel, damals in den 80er Jahren absoluter Bestseller-Autor. Mhm. Und der hatte ganz früh in den 50er, 60er Jahren ein Buch geschrieben, das hieß, es muss nicht immer Kaviar sein. Da gibt es auch so einen Gentleman-Gauner, Thomas Lieven heißt der, der auch ähnliche Dinger gedreht hat wie Kulig. Also und zwar mit Aktien hat er Geschäfte gemacht, wo er die Banken zwar betrogen hat, aber das so geschickt gemacht hat, dass keiner es gemerkt hat und am Ende auch keiner einen Schaden hatte, nur er hatte viel Geld verdient im Roman. Und diese Figur hatte ich die ganze Zeit vor Augen. Und Thomas Lieven schafft es am Ende aus diesem ganzen Wirrwarr, auch mit Geheimdiensten, die ihn dann nachher vereinnahmt haben, um rauszukommen, indem er seinen Tod vortäuscht. Das heißt, das Buch endet mit dem Begräbnis von Thomas Lieben. Und ich habe mir das alles so überlegt und habe gesagt, lieber Jons, wir haben uns dann natürlich geduzt, Jons Ulrich. Ich habe gesagt, wir machen Folgendes. Dein Buch, das Drehbuch fängt an mit deiner Beerdigung. Wir machen das so, wir lassen dich sterben, damit du dann unter einem anderen Namen in Ruhe leben kannst, um dein mühsam verdientes Geld irgendwo auf der Welt zu genießen. Fand er toll. Und so habe ich das aufgeschrieben.
Okay. Wie viele Stunden habt ihr dann so gearbeitet? Also wie geht's?
Immer los? So 2-3 Stunden. Also bis wir beide dann auch müde waren. Und ich habe dann halt das, was ich aufgeschrieben habe, mit nach Hause genommen, habe das dann nochmal überarbeitet. Dann haben wir uns ein paar Tage später wieder getroffen. Er hat das gelesen und dann haben wir nochmal redigiert und da ging es weiter.
Ja.
Also ich habe den bestimmt, keine Ahnung, 10, 15 Mal mindestens getroffen.
Seid ihr fertig geworden mit dem Drehbuch?
Nein, weil einfach mittendrin gab es Ärger. Das hing wohl damit zusammen, dass er die Filmfirma übernommen hat. Und aber halt, weil er keine Ahnung hatte, geriet die dann relativ schnell ins Schleudern. Und warum er dann wirklich verschwunden ist, er war plötzlich weg, habe ich nie wirklich erfahren. Er war plötzlich weg. Ich habe dann nochmal was von ihm gehört, dass er nochmal woanders aufgefallen ist mit irgendeiner Betrügerei, aber nicht gefasst werden konnte. Und er ist im Prinzip seit Ende der 80er Jahre spurlos verschwunden.
Das heißt, du hast also bei eurem letzten gemeinsamen Termin, als ihr am Drehbuch gearbeitet habt, ihn das letzte Mal gesehen und gesprochen.
Ja.
Und dann ist er vom Erdboden. Gibt es irgendwelche Spuren?
Was mich total überrascht hat, vor ungefähr einem halben Jahr ein junger Mann angerufen, Ende 30, der sich vorstellte mit dem Vornamen Ruben, Nachnamen nenne ich mal nicht, wird er wahrscheinlich nicht wollen, und sagte, ich bin der Sohn von Jons Ulrich Kulig. Erinnern Sie sich an den? Er sagt, klar, erinnere ich mich an den. Und vor allen Dingen erinnerte ich mich daran, damals hatte der mit seiner Lebensgefährtin, hatte der ein Kind. Mhm. Das war damals, also Mitte der 80er Jahre, 1-2 Jahre alt. Ein Junge. Mhm. Und das war dieser Junge, der auch nochmal geforscht hat, weil auch dieser Kulik hatte nicht nur mich da zurückgelassen, sondern auch seine Familie verlassen. Und dieser Junge hat seinen Vater nie wirklich kennengelernt. Es gibt noch ein Foto, das hat er mir geschickt, wo er als kleiner Junge bei dem auf dem Schoß sitzt. Ich habe den dann erkannt, ich hatte den ja x-mal gesehen. Aber dann irgendwann war der weg.
Das heißt, auch dieser Sohn hat jetzt keine Anhaltspunkte, in welche Himmelsrichtung der geflüchtet ist? Oder
dieser Sohn hat dann Folgendes gemacht, der hat dann wirklich geforscht und heutzutage ist das ja leichter, hier Google und als damals, ist irgendwann nochmal auf mich gestoßen, weil er hatte wohl auch Gerichtsunterlagen, also Berichte gefunden, wo mein Name drüber stand, hat mich dann gefunden über Facebook, hat mich dann kontaktiert und hat mir erzählt, er würde gerne seinen Vater finden und ob ich nicht ihm helfen könnte. Und dann habe ich nochmal mit dem damaligen Polizeipressesprecher geredet und habe den gefragt, ob es noch irgendwas gäbe. Aber für die war der Fall ja abgeschlossen, ne? Und ich habe keinen gefunden. Auch im Gericht konnte mir keiner was sagen. Vor allen Dingen, das ist so lange her. Die meisten Leute, die damit zu tun haben, sind längst in Rente. Viele sind auch tot. Und dann habe ich mit diesem Ruben habe ich 2-3 Mal gesprochen. Habe ihm gesagt, ich könnte ihm leider nicht helfen, aber ich würde, sobald ich was höre, würde ich ihn kontaktieren. Er hat dann unter dem Namen seines Vaters eine Facebook-Seite eingerichtet, in der Hoffnung, dass irgendwo einer reagiert auf den Namen und sagt, hier, ich kenne den. Und da steht, dass die letzte Spur von Jons Ulrich Kulik aus Auckland, Neuseeland stammt.
Okay. Hast du, also ich meine, das ist jetzt reine Spekulation, aber ein Gefühl, lebt er noch? Wenn ja, wie lebt er
wohl? Ja, altersmäßig kann man ja mal hochrechnen. Der war damals Anfang 40. Das ist jetzt 35, also der ist jetzt in Mitte, Ende 70. So wie der drauf war, glaube ich, dass der noch lebt und dass der gut lebt. Weil der hatte ja ein unglaubliches Geschick, hier jetzt sind wir wieder bei Catch Me If You Can, auch in andere Identitäten zu schlüpfen. Also der hatte auch kein Problem damit, sich Papiere zu besorgen. Und ich bin sicher, dass der noch, also wenn er nicht an Krebs oder gewaltsam ins Leben gekommen ist, weil er irgendwo sich mit den falschen Leuten angelegt hat, bin ich sicher, dass der irgendwo ein gutes Leben führt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach dem, was du erzählt hast, dass die Inspiration aus diesem Simmel-Roman, die du zunächst hatte, vielleicht für ihn auch nochmal inspirierend war, auch wenn er seinen Tod nicht vorgetäuscht hat, ist er ja vom Erdboden verschlungen, so ähnlich wie jemand, der tatsächlich gestorben ist.
Das kann durchaus sein, dass er die Idee gut fand und wirklich im Prinzip für die Welt tot ist, aber unter einem anderen Namen weiterlebt.
Großartiger letzter Satz, Hans, dem kann ich nichts mehr hinzufügen, außer meinen Danksagungen und dem kleinen Werbeblock für 4.0. Wir sagen es am Anfang immer, dass Kohle, Knast und Kaviar ein True Crime Podcast von 4.0 ist und am Ende erklären wir mal kurz, was 4.0 ist. 4.0 ist ein Journalismusportal aus Düsseldorf, das jeden Tag, Montag bis Freitag, eine neue Geschichte ausgeruht recherchiert und ausgeruht geschrieben veröffentlicht und einen sehr schönen persönlichen Newsletter an alle Abonnentinnen und Abonnenten schickt. 4.0 kostet 8 € im Monat das Abo und jede einzelne Geschichte 2 €. Ich glaube, das kann man gut ausprobieren und man wird ähnlich wie hier im Podcast großes Vergnügen an der Art und Weise finden, wie wir Geschichten erzählen und auch beenden, so wie Hans heute. Meine Danksagung gilt wie immer. Erstens Hans, vielen Dank fürs Erzählen. Zweitens der Cast-Crew, die diesen Podcast immer wunderbar produziert. Dann unseren Gästen hier im Podcast und Sarah Boley, die die Nachricht und das Urteil gesprochen hat.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.